Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Mein heutiger Gast ist ein echtes Urgestein im Couleur-Studententum. Dietrich Kirschner, geboren 1977 in Rottweil, beruflich seit 20 Jahren Bezirksleiter bei einer großen Supermarktkette in München mit Verantwortung für 10 Filialen, Verbindungsstudent seit 2001 bei der KDSDV Bodensee, dazu Bänder der Algovia Augsburg und Capitolina Rom. Dietrich ist seit vielen Jahren tief im Philisterleben verwurzelt, war Philister-Senior, hat ein eigenes Rundschreiben ins Leben gerufen, betreut Social-Media-Accounts seiner Verbindungen und ist regelmäßig mit Band unterwegs. Ob im CV-Haus, im Stadion oder auf Kartellversammlungen. Herzlich willkommen, lieber Dietrich.
Danke für die Einladung und ich habe mich ja lang genug bitten lassen.
Definitiv. Wir sind jetzt ungefähr ein Jahr und 5 Monate ungefähr dran, glaube ich, oder 6 Monate sogar, wo wir dich das erste Mal gefragt haben. Das war lustig, weil ich hatte damals noch Umfragen gemacht, wen sollen wir interviewen. Da war Platz 1 Paul Ehrenburg und du warst fast genau gleich oft erwähnt worden. Hab dich angeschrieben, aber...
Ich habe nie abgesagt, aber ich wollte die Sache prüfen auf Seriosität und ich glaube, die ist mittlerweile ganz gut gegeben.
Danke, das freut mich sehr zu hören. Wir sind ja jetzt auch Stand, wo wir jetzt heute aufnehmen, das ist der 11. September 2025, haben wir 101 Folgen mittlerweile veröffentlicht. Das ist ein Dauerbrenner geworden auf jeden Fall. Schön, dass das geklappt hat. Aber Dietrich, stell dir mal vor, jemand sieht dich heute Abend mit Band im Augsburger Wirtshaus sitzen und fragt, warum machst du das noch nach all den Jahren immer noch? Was würdest du ihm antworten?
Weil ich damals vor fast 25 Jahren einen Eid auf die Lebensfreundschaft geschworen habe und ich habe es keinen Tag bereut und ich habe da bis heute viel Freude dran, viele Freunde darin gefunden, die bis heute wirklich halten, diese Freundschaften, und es hält einen jung.
Was sind denn so Eigenschaften von einem Corpo, wo du sagen würdest, das ist ein guter Mann?
Einsatz, Treue oder Loyalität würde man das heute eher formulieren. Wirklich Verlässlichkeit, auch eine gewisse Verschwiegenheit, aber auch die Leistung außerhalb des Bundes, Studium im Berufsleben, Familiengründung. Man kann nicht überall alles optimieren, aber zumindest einen Teil davon sollte jeder haben.
In welchem Verhältnis, denkst du, sollten denn diese Fähigkeiten vorhanden sein? Also ich meine, wenn man sich, also sagen wir mal anders gefragt, von 10 Corpus, die das Band aufnehmen, wie viele von denen haben die Eigenschaften am Ende?
Naja gut, man sagt ja immer, Beruf, Familie, Freizeit, 2 von 3 kann man im Griff haben und optimieren. Da ich keine Familie habe, kriege ich die anderen beiden Dinge ganz gut hin. Und so sollte das jeder für sich irgendwie ausmachen. Also ich verstehe jeden alten Herrn, bin ja jetzt auch schon einige Zeit im Philistervorstand tätig, der dann irgendwann sich vor Jahre oder auch Jahrzehnte eine gewisse Auszeit nimmt, weil er eben Beruf und Familie optimieren muss. Solange die dennoch treu dem Bund bleiben und 1-2 Mal im Jahr zu ihrer Verbindung kommen und sich auf andere Weise auch einbringen können, sei es finanziell, sei es mal durch einen Vortrag, dann müssen die nicht jede Woche, jeden Monat Band tragen und aktiv sein. Dann können sie den Rest optimieren und dann in der späteren Berufsphase wieder einsteigen. Gibt es oft genug diese Fälle, die sich dann in den 50er Jahren oder 60er Jahren als junge Rentner wieder engagieren.
Du bist ja nicht nur CVer, sondern auch beruflich seit 20 Jahren im Handel tätig. Gab es jemals einen Moment, wo du dachtest, Verbindung und Beruf passen gar nicht zusammen, oder war das immer ein Vorteil?
Ich glaube, das eine unterstützt das andere. Also was einem in der Verbindung vermittelt wird, ob implizit oder explizit, Soft Skills, Auftreten, auch gewisse von mir als Charaktereigenschaften, die sind in den meisten Berufen später auch von Vorteil. Als Charge Landmann im Idealfall bei einer funktionierenden Verbindung, Führung, Organisation, Teambuilding, Sitzungen leiten, Reden schwingen etc. Und das ist bei den meisten Berufen danach von Vorteil. Auch wie ganz platt gesagt, wie ziehe ich mich an, wie benehme ich mich in einem gewissen Kontext, sollte vermittelt werden und wird auch vermittelt bei uns zumindest. Und das schadet garantiert keinem in keinem Beruf.
Also würdest du auch sagen, dass gerade der Erfolg der Kooperierten darin liegt, dass die Verbindungen die Leute ausbilden und sagen wir mal, wenn die richtige Veranlagung auch da ist, das aufzunehmen, dass ein Rezept ist, dass die Leute erfolgreich werden?
Also meine zutiefste Überzeugung, ja. Also ein Bundesbruder von uns, der im Personalbereich tätig ist, in Leiterfunktion, sagte mal von einer Zeit, dass eine funktionierende Verbindung eigentlich ein 24-7-Workshop ist. Die Leute wohnen zusammen, haben ihre Freizeit zusammen verbracht. Wir machen natürlich auch explizit Vorträge, aber allein durch dieses Zusammenleben und das Organisieren, sich selbst organisieren, lernt man so viel, dass einem kein Workshop ersetzen kann.
Es ist ja auch vor allem dieses Infinite Game praktisch, dieses unendliche Spiel, was
genau
da läuft.
24-7 und eine gewisse Aktivität über 2, 3, auch manchmal von mir aus 4, 5 Jahre, wenn man sich das in Stunden unterrechnen würde. Naja, welcher Workshop hat nur annähernd einen Bruchteil von diesen Stunden, was eine Aktivität einem vermittelt?
Mhm. Ja, ist eine Schule des Lebens auf jeden Fall. Du bist ja in Rottweil aufgewachsen, hast Verwaltungswissenschaften in Konstanz studiert und bist bei 2 großen Supermarktkonzernen gelandet. Wie viel davon war Zufall und wie viel war Plan?
Also in der Endphase meines Studiums habe ich mich durch Zufall im Handel beworben. Solche Online-Publikationen gab es damals noch nicht, sondern da lagen Hefte aus in der Mensa. Ich fand das Berufsbild des Bezirksleiters ganz nett. Relativ schnell, relativ viel Verantwortung, Führung, Personalverantwortung und hatte mich dann beworben. Die haben mich dann nach einem halben Jahr nicht mehr gewollt. Das war aber okay so, weil ich wusste, es liegt nicht an mir. Und dann habe ich mich gezielt im Handel beworben, weil ich da wirklich Blut geleckt hatte. Und jetzt bin ich eben seit 20 Jahren ununterbrochen bei meiner jetzigen Firma.
Und was hat dir der Bund da vor allem mitgegeben, dass du da so durchstarten konntest?
Ich weiß nicht, ob ich durchgestartet bin, aber ich... Ich mache den Job nun mal jetzt lang genug, das Schmerzensgeld ist akzeptabel und ich habe da immer noch, soweit man bei einer Lohnarbeit Freude empfinden kann, gehe ich wirklich Tag für Tag gerne zur Arbeit und mache meinen Job und kann da auch viel mal von der Arbeit die Sachen von der Verbindung profitieren, aber auch andersrum. Also ich bin bei der Verbindung, ich glaube nicht nur durchs Alter, aber manchmal auch durch diesen, ja, weil man eben arbeitet und nicht mehr die reine Lehre vertreten kann, sondern Kompromisse eingehen muss, vermitteln muss, bin ich auch in den Verbindungen wahrscheinlich viel bekömmlicher und konsensorientierter unterwegs. Also früher hätte ich mich als Aktiven nicht unbedingt gemocht.
Ist auch eine Erkenntnis auf jeden Fall, die man davon trägt, oder? Also ich meine, wenn man sich ja nicht an sich arbeitet...
Also ich fand es gut, was ich damals gemacht habe und ich verstehe jeden prinzipientreuen Aktiven bis heute und bewundere das, aber man muss sich natürlich entwickeln. Ja. Mhm. Früher Kopf durch die Wand, reine Lehre, Prinzipientreue und solche Dinge, das schätze ich auch nach wie vor bei jedem Aktiven, aber mit dem Alter, mit den Kompromissen geht man vielleicht etwas pragmatischer vor, das mag dann sogar zielführender sein.
Ja, ich verstehe dich da voll und ganz, also ich... In meiner Blütezeit war das so, ich habe mir meinem Bund dafür gesorgt, dass ungefähr 11 Leute rausgeflogen sind, weil ich da halt nicht so den Drive hinter gesehen habe, wie ich den mir gewünscht habe. Dann kommt irgendwann eines Tages der Moment, wo du denkst, okay, du hast dir da nicht viele Freunde gemacht. Der Bund ist wichtig, aber du musst deine Balance finden, wie du das ja, ich glaube mit dem Begriff reine Lehre ja, glaube ich, auch meinst, dass es halt so richtig orthodox durchgezogen wird. Und das ist dann auch so ein Punkt, dass man lernt, dann Kompromisse durchzuziehen und auch erkennt, wo sind die Grenzen des Bundes beim Individuum, wo hat er sich eigentlich überhaupt nicht einzumischen, wo dann auf Konventen darüber gesprochen wird. Also wir hatten nochmal eine Situation, da war ich selber aktiv, da wurde darüber gesprochen, wie mit dem Umgang der Freundin eines Bundesbruders umgegangen wird, weil privat was vorgefallen ist. Und da haben wir da alle mitgemacht und dann Jahre später dachte ich mir dann so, da hätten wir uns einfach raushalten sollen. Das ist nicht unser Brot gewesen, ne? Oder unser Bier.
Also jetzt werde ich zum Teil als Konsenskirchner verspottet von Leuten, die mich früher kannten. Ich denke, alles hat seine Zeit. Und ich erwarte schon von einem Aktiven, dass er eher die Prinzipien hochhält, die reine Lehre vertritt und auch in Konfrontation auch mit alten Herren geht. Und jetzt natürlich als alter Herr und insbesondere auch als Vorstand der alten Herren, da muss ich natürlich ein bisschen konsensualer sein. Und ich freue mich zum Beispiel, dass ich bei Algovia mehrere ausgetretene alte Herren, die in der Vergangenheit vor meiner Zeit ausgetreten sind, wieder zurück in den Bund holen konnte.
Das ist viel wert. Das haben wir auch mal gemacht. Ich habe damals meinen besten Freund aktiv gemacht und dann ist er nicht so regelmäßig gekommen. Da habe ich den wieder habe ich dafür gesorgt, dass der rausgeschmissen worden ist. Ich habe auch den Bierspitz Romulus unter anderem auch deswegen bekommen, weil er Remus ermordet hat. Und 10 Jahre später haben wir ihn in den Bund zurückgeholt und er durfte dann auch direkt in die Altherrenschaft gehen.
Sehr gut.
Man lernt dazu. Ja. Was ich auch cool finde, ist, wir nennen ja hier keine Firmennamen, aus diversen Gründen. Aber was ich cool finde, ist, das habe ich auch durch meinen Recruiting- bzw. Headhunting-Job gelernt. Man sagt ja immer so, mach bitte ein Studium und guck, dass du da vorankommst, damit du nicht diesen und jenen Job halt machst. Und dann gibt es da gewisse Firmen, die da irgendwie exemplarisch halt dafür stehen oder Berufsgruppen. Und dann lernst du als Recruiter diese unfassbar großen, komplexen Konzerne dahinter, die wirklich von hochintelligenten Leuten ausgebaut werden, Prozesse strukturiert werden und du merkst, okay, du hast ein völlig falsches Bild gehabt und dass halt auch Arbeitgeber dann da vorhanden sind, die wirklich horrende Gehälter bezahlen für Fachleute, die was drehen können. Dass man da ein bisschen offener, glaube ich, auch bei seiner Berufswahl losgehen soll und jetzt vielleicht nicht gerade irgendwie immer guckt, dass man Anwalt wird mehr oder Arzt, sondern halt, dass es echt viel Möglichkeiten da draußen gibt, weil die Welt hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt.
Ja, also man kann im Handel gutes Geld verdienen, auch mit wenig Sozialprestige.
Ja, aber ich meine, die Sache, wenn man es ja kennenlernt, merkt man, also sieht man ja, was das für ein knallharter Job auch ist. Also, dass es halt gerade, ja, auch mit sehr viel Anspruch halt auch verbunden ist.
Absolut.
Das war, fand ich immer sehr, sehr, sehr eindrücklich. Welche Erlebnisse aus deiner aktiven Zeit an der Bodensee haben dich denn bis heute geprägt, im Beruf, im Leben oder in der anderen Verbindungen?
Also ich glaube, zuallererst diese gemeinsamen Ausfahrten, wirklich Chargierfahrten, aktiven Fahrten, zum Teil legendärer Art, in die großen Korpostädte, nach Freiburg, nach Münster, nach München.
Welches ist denn deine Lieblingskorpostadt, also unabhängig von deiner eigenen Hauptstadt?
Ja, das schwankt, glaube ich, im Laufe der Zeit. Ähnlich wie ich auch zum Beispiel Häuser wahrnehme. Als junger Aktiver fand ich diese Schlösser, diese Burgen in Tübingen, Heidelberg, teilweise auch in Aachen und ähnlich grandios. Ja, möglichst viele Türme und als wehrhafte Burg gebaut. Damals
Grüße an die Fribergenses gehen raus.
Genau, mit großem Festsaal und großer und kleiner Kneipe und Altherrenzimmer und so weiter. Jetzt als Altherrenvorstand gucke ich natürlich die Häuser ganz anders an. Da gucke ich auf Denkmalschutz, auf Dacherhaltung, wie kann ich das vermarkten und solche Dinge. Und da würde ich mir ganz andere Häuser raussuchen, etwas kleiner, etwas feiner, durchaus repräsentativ, aber nicht mehr diese Abartigkeiten, in Anführungszeichen, die man um 1900 plus minus gebaut hat. Und ähnlich finde ich das, wenn ich irgendwo hingehe. Also ich bummel ab und zu heute noch, auch wenn ich sage, mit meiner Altherrenwürde muss ich da so ein bisschen natürlich aufpassen, aber ich komme einmal nicht umhin. Und da brauche ich nicht mehr eine Stadt mit 20, 30, 50 Verbindungen und möglichst viel, sondern da reichen mir 2, 3 sehr gute Häuser, wo ich ein freundliches Bier oder auch 3, 4 bekomme. Und dann bin ich auch zufrieden. Also das passiert mir immer wieder. Ich war neulich in Halle unterwegs. Das war ein ausgesprochen schöner Abend. Und 2 Chors, eine Landsmannschaft, eine Sängerschaft, davor noch beim CV in Jena gewesen. Und was will ich denn mehr?
Ja, also ich habe da auch so meinen Blickwinkel ein bisschen gebessert. Für mich war immer so Heidelberg so eins der Fixpunkte, wo das Korpowesen stattfindet, wo Epizentrum ist, wo wirklich der Kern stattfindet. Bis man dann älter wird und dann die anderen Städte auch mal kennenlernen. Ich habe ja jetzt am Wochenende, war ich in Clausthal 3 Tage.
Das fällt mir noch.
Und ich bin richtig begeistert von der Stadt. Du hast ja, erstens ist das ein Luftkurort. Du hast von der ersten Sekunde an das Gefühl, der Stress verlässt deinen Körper, weil das halt einfach klein ist. Es ist cool. Vor allem ist es auch schön, vor allem als ich die Serpentinen da hochgefahren bin, hatte ich das Gefühl, ich bin im nördlichen Kalifornien Richtung Oregon. Es war ein richtig schöner sonniger Tag. Du hast dieses akademische Feeling, was da ganz stark in der Stadt ist, weil die Uni halt so präsent ist und die Studenten. Ich glaube, die machen über 1/5 der Bewohner aus.
Ja, das glaube ich sogar deutlich mehr.
Und da war ich bei Cor Montagna, übrigens ein riesengroßes Haus, sehr beeindruckend, ich fand es richtig cool. Und da habe ich einen Walk and Talk mit einem der Aktiven, mit dem Emil gemacht. Da sind wir einmal mal eine Runde, die Sendung wird auch noch ausgestrahlt, falls sie nicht schon ausgestrahlt ist, bis dahin, bis die ausgestrahlt ist. Da sind wir einfach mal eine Runde durch Clausthal gegangen und sind an den Häusern vorbeigegangen. Und das fand ich schön, das fand ich viel cooler. Das war so ein, so wie man sich ein amerikanisches Ostküsten-College-Dörfchen halt vorstellt. Ne? Mit so, also irgendwie so ein Alles-Campus-Gefühl. Und das finde ich heute mittlerweile viel schöner als halt die Hochburgen so an sich. Ja. Braunschweig ist auch geil, weil die Leute da untereinander so eng miteinander sind. Da ist halt auch Budde ein Punkt. Der hat da auch gute Arbeit geleistet.
Absolut, der Kollege vielleicht der Senior in Niedersachsen.
Genau, da hat der Budde ja eine sehr gute Arbeit geleistet. Den habe ich ja auch mal kennengelernt jetzt vor kurzem. Ja. Und war cool. Ich finde das viel besser, wenn die Bünde sich alle untereinander verstehen als mit den Brandmauern.
Ja gut, das lässt sich natürlich nicht überall auf jede Stadt übertragen.
Wie ist das denn bei dir in Augsburg?
Ja, da würde ich mir sogar mehr, viel, viel mehr Bünde wünschen. Und die Uni und die Stadt geben es auch her. Also wir haben in Augsburg keine allzu große Couleur-Szene und verstehen uns mit den paar wenigen Bünden, die es gibt, ganz gut. Ansonsten muss man eben nach München oder in die Umgebung gehen.
Wie weit ist das ungefähr entfernt? Also ist das mal spontan bummeln oder ist das schon geplant?
Also nach München spontan, natürlich geht's, aber der letzte Zug fährt um 0.08 Uhr und ansonsten muss man eben schauen, wo man bleibt.
Kennt sich ja sehr gut aus. Ja. Lass uns nochmal drüber sprechen, heute ist ja der 11. September, der 9-11 liegt ja mittlerweile 24 Jahre her und jetzt die berühmte Frage, was hast du an dem Tag gemacht? Erinnerst du dich da noch dran?
Ja, ich erinnere mich da eigentlich sogar relativ gut. Also mein Bruder hat am 11. Geburtstag und nicht ich rief ihn an, sondern er rief mich damals an und sagte, mach mal den Fernseher an. Ich war damals in meiner Studenten-WG noch und was weiß ich, irgendwelche Hausarbeiten geschrieben und er sagte, mach den Fernseher an. Und dann habe ich den Fernseher angemacht und quasi live in der Küche, wo der Fernseher stand, den zweiten Einschlag gesehen.
Na ja, krass. Das war ein Tag, der bleibt, glaube ich, bei allen, die ihn erlebt haben, bis ans Lebensende in Erinnerung. Ich erinnere mich auch noch daran, ich war damals 13, als das passiert ist. Und ich war an dem Tag mit einem Schulfreund verabredet. Und der war so ein bisschen eigen. Der hat halt so Kartoffelkanonen gebaut und die mit Haarspray. Mhm. Und ich war eigentlich in dem Alter schon eher raus, sagen wir mal, Mädchen kennenlernen und ein bisschen mehr Spaß haben als diese Jungs-Hobbys. Und da bin ich irgendwann viel früher nach Hause gefahren. Also ich war wirklich eine Stunde oder so bei dem, 3:30 angekommen, 3:30 wieder gefahren. Und dann rief der irgendwann an. Jan, mach den Fernseher an. Fernseher angemacht. Und hab dann, das war nach dem ersten Einschlag, Quatsch, am Telefon hat er noch gesagt, da war ein Anschlag auf das World Trade Center. Und ich so, nee Peter, das war 93. Also 93, 94 habe ich das vor Ort in New York erlebt, weil ich mit meinen Eltern damals in Urlaub nach New York geflogen bin, als 5-, 6-Jähriger. Und wir wollten an dem Tag das World Trade Center besuchen gehen. Da war der Anschlag, deswegen sind wir in das Empire State Building gegangen. Und ich hatte dann dem Kumpel damals gesagt, nee, das ist wahrscheinlich eine Doku, die du geguckt hast, das ist schon fast 10 Jahre her. Dann meinte er, nein, mach den Fernseher an. Dann habe ich das angemacht, dann brannte der erste Tower. Dann stand man da wie bei, wirklich auch bei Fukushima, wo man ja auch die Reaktoren angestarrt hatte im Fernsehen damals. Kam irgendwann der zweite Flieger, dann sind die eingestürzt, dann ist das in Shanksville das Flugzeug abgestürzt, das Pentagon wurde angegriffen. Das war schon krass. Also vor allem, weil ich war vorher auch 2 Monate vorher noch in Amerika gewesen, nicht New York, aber Boston. Und da hat man sich dann auch gedacht, was wäre gewesen, wenn das unser Flug gewesen wäre.
Ja gut, kann man sich immer denken. Also das Leben hat gewisse Risiken, aber die Chancen sind immer noch sehr gering.
Ja, definitiv. Aber was ich immer noch denke, ist halt, es ist jetzt 24 Jahre her. Die Zeit verfliegt einfach wie sonst was. Und was ich noch erschreckender finde, es gibt ja mittlerweile halt auch 24, 23-Jährige, die diesen Tag gar nicht erlebt haben.
Ja, diese Meilensteine, die merke ich bei mir auch. Also ich habe gedacht, als die ersten Füchse kamen mit ihrem Geburtsjahrgang von meinem Abi-Jahrgang, jetzt wird man alt. Dann kam diese 2000er-Schallmauer. Mittlerweile, mein Gott, habe ich mich abgefunden, dass ich der Vater, eventuell sogar bald noch der Opa sein könnte von den Aktiven. Aber ich fühle mich nicht so und ich glaube, das ist das Einzige, das zählt.
Das ist immer eine Frage des Mindsets. Also ich muss sagen, bei mir ist es so gerade, ich bin 37 geworden, das ist jetzt das erste Jahr, wo ich merke so, Ist schon ein Altersunterschied zu den Aktiven. Sonst war es immer so, man hat sich irgendwie so ein bisschen jung gefühlt. Man hat sich irgendwie immer noch wie 26 gefühlt, nur der Körper ist älter geworden. Aber jetzt ist halt auch bei der Punkt bei mir, wo ich auch akzeptiere, okay, ich bin auch einfach eine Spur älter. Weil wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt 21-jähriger Fuchs und ich treffe einen 37-Jährigen, der im Leben steht, dann ist das für mich ein alter Mann.
Naja, also ich denke, es sind ja zwei Dinge. Also man sollte sich nicht krankhaft jünger machen, das wirkt lächerlich. Mhm. Sowohl vom Äußeren als auch zum Teil vom Verhalten. Aber dennoch finde ich, habe ich nach wie vor den absoluten Zugang zu den jungen Bundesbrüdern, auch im Umgang. Und wenn ich das nicht mehr hätte, dann kann ich mich auch nicht mehr in verantwortlicher Position engagieren.
Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo-Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen, wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition, wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet, wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen. Ja, apropos jünger, früh, du hast ja auch früh Verantwortung übernommen. Du hast viele Chargen gemacht. Du bist später Philister Senior ja auch gewesen. Hast dein Ehrenband sogar bekommen. Was bedeutet Verantwortung für dich im Verbindungsleben?
Ja, das Verantwortung, gutes Stichwort. Der Wahlspruch meines Urbundes, der Bodensee Konstanz, lautet Verantwortung in Freiheit. Also das heißt, jeder Bodenseer wächst von Anfang an mit diesen Wieselworten Verantwortung, Freiheit auf. Und für mich war immer klar, okay, gib dein Bestes, bring dich ein. Gestalte die Verbindung nicht nur, wie sie bisher war, sondern auch zum Teil, wie du sie haben möchtest. Das habe ich bei der Bodensee so immer gehalten, mal mit mehr, mal mit weniger Konflikten. Und das halte ich auch bei der Algovia so. Nicht nur das, was man vorfindet, einfach so weiterzumachen, sondern auch selber eine gewisse Vorstellung zu haben, was man anders rechtlich auch besser machen möchte. Und da eben dann seine Zeit, seine Ressourcen aufzuwenden, um diese Verbindung dann auch mit anderen natürlich, und das ist das Wichtige, man muss immer ein paar Leute gewinnen, überzeugen, die den ganzen Weg auch mitgehen. Im Idealfall natürlich die gesamte Verbindung.
Ja, das ist auch so mein Lebensmotto. Der Bund ist das, was du draus machst.
Ja.
Und das ist immer ganz schrecklich, wenn ich dann Leute im Bund halt auch erlebe, die halt einfach nur mitschwimmen und nicht mitgestalten und sich dann auch beschweren, wenn irgendwas nicht läuft, aber nicht mit anpacken.
Und ich habe ja den Vorteil, ich bin in drei jungen Verbindungen aktiv. Ich sage immer, ich bin dreimal dreistellig, ich bin der Sachverständige im Flachkartell. Und da gibt es noch nicht so die lange Geschichte, dass man sagen kann, ja, aber vor 100, 150, 200 Jahren haben die Altförderungen dieses, jenes gemacht und das können wir jetzt natürlich nicht über Bord werfen. Sondern meine Verbindungen sind eben 50, 60 oder 40 Jahre alt, plus minus. Mhm. Und da kann man natürlich manches neue Traditionen schaffen, manches verändern und hat vielleicht eine gewisse Freiheit mehr.
Ist ja bei meinem Bund auch so. Wir sind 63 und Algovia ist, glaube ich, 62.
62, ne? Ja. Wir hatten vor ein paar Jahren das große Jubel-Stiftungsfest, die 60 Jahre.
Wir auch. Ja, wie viel, also was macht das mit dir, wenn man halt gerade nicht in so einem alten Bund aktiv ist? Weil wenn man rumschaut, da gibt es ja viele Bünde, die haben ja schon 200 Jahre drauf, 210 Jahre, 170, 160, 150.
Naja, da können sie ja nichts für, die jetzigen Aktiven. Gebt den ganzen alten Verbindungen so 5 bis 10 Jahre noch und dann ist diese 68er Delle erreicht. Die sind gesund gestorben und geschrumpft und dann begegnet man sich auf Augenhöhe. Und ich glaube, die jungen Verbindungen, die sind zum Teil wirklich sehr aktiv und können da einiges vorweisen für ihr junges Alter und sind vielleicht zum Teil auch besser aufgestellt von der Alterspyramide als manch andere älteren Verbindungen. Also ich sehe eher das Problem im Mittelfeld bei uns. Die Alten sind ganz gut aufgestellt, die Jungen sehe ich jetzt auch unproblematisch. Und da muss jeder halt gucken, wo er bleibt. Also das Alter ist ja kein Verdienst, ja, insbesondere nicht von den heutigen Aktiven, die sich zum Teil darauf was einbilden, weil sie eine niedrige Nummer im CV haben.
Mhm. Was ist denn das Erfolgsgeheimnis von Algovia gewesen? Weil bei meinem Bund war es so 63 gegründet. Wir hatten eine Aktivitas von 30 Mann bis 68 aufgebaut. Florierender Bund, lief super. Zuwachs von alten Herren von außerhalb. Und dann kam 68. Und das war wirklich ein langsames Sterben, was ungefähr den Tiefpunkt 1980 erreicht hat, wo wir dann gesagt haben, wir machen dicht, was dann bis 2011 dann nur eine kleine Altherrenschaft dann noch war und dann wieder Neustart gemacht haben. Wie ist das bei euch? Weil ihr habt ja auch ein Haus, also da scheint ja einiges funktioniert zu haben.
Ja, da könnte ich jetzt natürlich von Höhen und Tiefen berichten. Ich bin ja nur Band-Algovia. Also ich kam 2006 nach Augsburg und dachte, okay, ich werde bald alter Herr. End vom Lied war, ich habe mich bequatschen lassen, dass ich zeitweiliges Mitglied werde, so ein Status im CV mit allen Rechten und Pflichten, ZEMA, genau, man kriegt das Band. Und ich war ein Konvent später zum Senior gewählt, als Berufstätiger, als junger Berufsanfänger. Und das sagt vieles über den damaligen Zustand aus. Das Haus war eine super Entscheidung damals, aber end vom Lied, wir hatten keine Aktiven mehr groß. Und das zog sich eine Zeit lang hin. Ich habe zweimal Senior gemacht, Fuchsmajor, andere in vergleichbarer Situation auch. Und dann ging es wieder aufwärts. Und ich bin jetzt seit 8, 9 Jahren Philister Senior. Und mein Credo ist, man muss einfach die Dinge tun. Und wenn ich Dinge tue, mache ich schon mehr wie andere, die nichts tun. Und wenn ich sie dann kontinuierlich tue, da bin ich schon bei den absoluten Top-Leuten dabei. Und wenn ich sie dann noch gut tue, ja, dann bin ich der König. Und da habe ich noch nicht einmal drüber diskutiert, ob ich die richtigen Dinge überhaupt tue, die ich dann im Idealfall kontinuierlich und gut tue. Und das zieht sich im Prinzip über Vorträge, über Veranstaltungen, das Programm, über die Hausvermietung, über Social Media, über all diese Themenfelder zieht sich das durch. Ich muss die Dinge einfach tun, kontinuierlich tun und auch dann gut tun. Und wie gesagt, wenn es dann die richtigen Dinge sind, dann habe ich Erfolg. Und das war immer meine Überzeugung. Und bei Algovia sah ich immer diese unglaubliche Substanz und die Chance. Wir haben ein tolles Haus, wir haben ein gutes Umfeld. Da muss ich wirklich nur im Prinzip ein paar Weichen stellen. Und dann muss der Bund nicht unbedingt immer florieren, aber dann wird es denen nicht schlecht gehen.
Das hört sich gut an. Also bei uns sind wir da seit 2011 dran. Wir versuchen momentan da auch eine Etage zu mieten, weil ich das genauso sehe wie du. Du hast ja gerade gesagt, dass der Hauskauf die beste Idee war, also Entscheidung war, um halt auch das Überleben des Bundes zu sichern. Und ich glaube, das ist auch immer der Knackpunkt, wo jeder Bund dann auch, der jung ist, hinkommt. Wir brauchen halt einen Ort, wo wir uns regelmäßig treffen können, wo das soziale Leben stattfindet und nicht immer halt in irgendeiner konstante Sicherheit zu treffen.
Ganz klar, aber auch ein Haus muss ich gestalten, muss ich pflegen, muss ich richtig vermieten. Auch da muss sich jemand drum kümmern und das braucht Semester für Semester, Jahr für Jahr, braucht es eben auch dieses Engagement.
Du hast ja da auch vor allem eine Erfindung hier eingebracht, das geliebte Rundschreiben alle 5 Wochen seit 8 Jahren. Wie kam es dazu und warum, glaubst du, funktioniert es bis heute so gut?
Naja gut, ich habe als Philister Senior nach meiner Wahl einfach ein PDF-Aussendung gemacht und habe da so ein bisschen meine Gedanken skizziert. Und das habe ich dann eben alle paar Wochen aufgegriffen. Und wir erreichen mit einer E-Mail-WhatsApp-PDF-Aussendung im Prinzip 100% unserer Bundesbrüder. Und ich habe mir das dann beibehalten, immer so einen Rückblick, einen Ausblick, meine Gedanken, die Konventsbeschlüsse etc. Und so werden alle Bundesbrüder wirklich regelmäßig im Schnitt, ja, alle 5 Wochen, mal mehr, mal weniger, aber jetzt 80 Folgen kann ich sagen, das haut ganz gut hin im Schnitt, informiert. Und da bekomme ich so viele Rückmeldungen von alten Herren, die sich immer wieder bedanken für dieses Up-to-Date-Halten. Und der Schlüssel dazu ist eben, ich brauche einen absolut gepflegten und vorhandenen E-Mail-Verteiler oder auch parallel noch ein paar WhatsApp, ist ja alles kein Problem. Es kostet nichts, es ist sofort, nachdem ich das fertig gemacht habe, versendet. Und dieser Titel, das geliebte Rundschreiben, ich meine, ein aktiven Skriptor, der das immer verteilen muss, über die Mailingliste, hat das mal sehr unironisch so bezeichnet, das geliebte Rundschreiben unseres Philister Seniors. Ich dachte, der möchte mich jetzt veräppeln, aber ich glaube, der meint ja das ernst und seitdem greife ich das selber so ein bisschen ironisch natürlich auf. Das geliebte Rundschreiben des Hohen Philister Seniors, den Leuten gefällt's.
Hast du denn das Gefühl, dass die Anteilnahme der alten Herren viel größer dadurch ist, als wenn es dieses Blatt nicht geben würde?
Ach, ich würde nicht sagen, ob das Blatt dazu beiträgt. Es ist im Prinzip ein Propagandainstrument nach innen. Ja. Mir war immer wichtig, völlige Transparenz. Und dennoch, natürlich stelle ich das Bundesleben auch nach innen so positiv wie möglich dar, aber auch spare nicht mit Kritik bei meinen Worten. Im Gegenteil, also gerade bei Konventen, da bin ich manchmal relativ deutlich auch. Aber das motiviert schon die Leute, die Bundesbrüder, und sie kommen dann und wenn es läuft, dann kommen sie natürlich mehr, das ist wie immer so. Und in schlimmeren Situationen, die ich Gott sei Dank jetzt in meiner Amtszeit noch nicht hatte, dann hoffe ich umso mehr natürlich, dass die Bundesbrüder wieder bereitstehen. Aber ich bin wirklich mit der Beteiligung meiner alten Herren sehr zufrieden. Und den Aktiven natürlich auch.
Ja, weil ich bin nämlich bei uns im Bund nämlich auch seit 2 Jahren eigentlich am Plan, dass wir das Gotenblatt halt wieder einführen als Newsletter und da halt von den Ereignissen im Semester dann immer kleine Berichte schreiben, die dann halt an die Altherrenschaft rausgehen, damit da auch so ein bisschen FOMO entsteht, ja. So nach dem Motto, oh, das habe ich schon wieder alles verpasst, ich muss unbedingt mal wieder vorbeikommen.
Ja gut, ich bin ja bei fast jeder Veranstaltung da, das heißt, den Inhalt, die Bilder, die Eindrücke, die produziere ich sozusagen selber. Die Aktiven sind zwar jetzt relativ gut instruiert und die schaffen es auch, wenn ich mal nicht da bin, selber mal mir die Bilder zu schicken, aber grundsätzlich kann ich da immer aus dem Vollen meiner Erinnerungen schöpfen. Und das ist so ein Punkt, man sollte, man müsste, man könnte, das sagt jeder bei solchen Rundschreiben, ganz gerne in allen verschiedenen Bünden, aber man muss es machen und es kostet mich immer einen Nachmittag oder einen Abend und dann ist wieder gemacht und alle sind auf Stand, ich selber habe ein gutes Gefühl, okay, alle motiviert, und dann geht es ganz gut. Auch die Termine kann man flexibel kommunizieren. Also funktioniert gut. Und wir haben ja auch das gedruckte Programm bei uns abgeschafft.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Nämlich seit 2020 gibt es ja bei euch kein gedrucktes Programm mehr. Eine Entscheidung, die ja damals sicher polarisiert hat. Aber was hat dich da überzeugt, dabei zu bleiben?
Also die Entscheidung habe ich letztendlich im Frühjahr 2020 getroffen, als klar war, dass die staatlichen Zwangsmaßnahmen uns das nicht ermöglichen, ein normales Programm zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, was soll ich ein Programm drucken? Wohl wissentlich, dass die Veranstaltungen so nicht stattfinden und das Programm im Abfall landet. Dann habe ich gesagt, das Geld für Druck und vor allem für Versand und die Zeit können wir anders investieren. Und es hat dann ganz gut funktioniert. Wie gesagt, wir hatten schon immer, und das sind die Voraussetzungen, einen funktionierenden E-Mail-Verteiler. Wir können über die Homepage unsere Programmpunkte abonnieren in alle Kalenderformate. Und wir erinnern auch vor jeder Veranstaltung die alten Herren und die Aktiven per WhatsApp, per Newsletter an alle Sachen. Ich fand das gut. Das war auch nicht abgestimmt, kein Konventsbeschluss. Das war wirklich ein in dem Fall autoritäres Entscheidung von mir. Und die folgenden Semester, na, die staatlichen Zwangsmaßnahmen gingen ja weiter, Wintersemester 20, Sommersemester 21.
Das hat bei uns eine ganze aktiven Generation versaut.
Hat es bei uns nicht, weil mir wichtig war, dass das Bundesleben weitergeht auf dem Haus und diese Programme. Ich habe mich mal bei einem CV-Regionaltag, also so einer Art regionalen Kartellversammlung, ganz platt gesagt, habe ich mich so ein bisschen aufgeregt, wo ich sagte, ich bekomme nach wie vor, also es war ungefähr 21 Winter, sage ich mal, bekomme ich nach wie vor 100 Programme der CV-Verbindung. Und in den ganzen Veranstaltungen steht drin, findet vielleicht nicht statt, findet unter Vorbehalt statt. Und da sagte ich, warum gebt ihr ein großes Geld aus, um aufwendig ein Programm zu drucken, von dem ihr wisst, dass es im Abfall landet und nicht stattfindet? Und dann sagte ein alter Herr, naja, ich möchte doch was in der Hand halten. Und dann sagte ich, wirklich fassungslos, Leute, baut doch lieber einen, wenn ihr es nicht schon habt, einen Verteiler auf. Kommuniziert doch dann zeitnah die Veranstaltungen, die wirklich stattfinden können, als dass man Programme verschickt, damit jemand was in der Hand halten kann, dass er dann wegschmeißt, weil er sonst kein Lebenszeichen von seinem Bund bekommt. Und mir war eben wichtig, dass wir auch gerade während diesen sogenannten Corona-Zeiten, also ich sage immer staatliche Zwangsmaßnahmen, dass wir dort eben das Leben so weit wie möglich auf dem Haus weitermachen. Und wir haben da gute Archive gewonnen gehabt und das Bundesleben so weit möglich wirklich sehr, sehr gut weitergepflegt.
Ja, ich habe dann eher eine andere Erfahrung halt gemacht. Bei uns war es so, wir haben ja damals auch dann auf digitale Sempros umgestellt. Und das lief gar nicht gut. Die Leute haben sich die Dinger überhaupt nicht abgespeichert. Wir haben jetzt einen Rückzieher gemacht. Wir sind seit einem Jahr wieder bei gedruckten Sempros. Wir haben aber es nochmal komplett überarbeitet. Wir haben ein ganz neues Layout. Früher hatten wir diese Faltkärtchen. Wir haben es jetzt ein bisschen schicker. Wir haben jetzt getackerte kleine Heftchen. Und da ist es halt so, das Ganze ist wieder ein bisschen verbindlicher, weil die Leute, also vor allem auch die alten Herren, können sich die Dinger halt auch an den Kühlschrank mit dem Magneten halt hängen und sehen dann halt auch jeden Tag immer das Wappen des Bundes und das sehen sie, ah, okay, das ist das Sempro, ich schau mal rein, welche Veranstaltung steht denn an? Und so haben wir dann so ein bisschen mehr also Veranstaltungsteilnahme und man kann es halt den Bünden halt auch noch zuschicken. Und das ist halt auch irgendwo, finde ich, eine Visitenkarte, wenn das Ganze halt auch noch schick gestaltet ist. Und
also es gab immer wieder natürlich Stimmen, die was wollten und zu den Stiftungsfesten haben wir zum Teil dann eine Einladung verschickt oder ich habe von Couleurkunst oder so ähnlich hießen sie, Postkarten designen lassen, auf deren Rückseite wir die Highlights der nächsten beiden Semester gedruckt haben und die gingen dann auch an jeden alten Herrn zu. Also etwas, eine fühlbare Rückmeldung des Bundes gibt es durchaus, aber dieses gedruckte Programm nicht. Und ich finde das auch, ich hatte diese Woche mit dem jetzigen aktiven Senior ein Treffen am Abend, um das Programm fürs Wintersemester final zu besprechen. Und das macht es viel, viel entspannter. Wir haben keine Druckdeadline mehr. Wir können da etwas flexibler planen von Monat zu Monat. Und ob ich den Zelebranten und den Festredner der Abkneipe jetzt schon habe oder nicht, das spielt keine Rolle. Den kriegen wir im Laufe des Herbstes und des Winters noch organisiert. Und das macht das Leben so viel entspannter bei der Programmplanung. Und das schätze ich auch.
Mhm. Wie sieht denn eure Vereinsverwaltung aus? Habt ihr da auch ein digitales Programm, wo ihr zum Beispiel dann halt auch einen Kalender pflegen könnt?
Also wir können auf der Homepage, kann jeder die Veranstaltungen abonnieren. Und das reicht ein einziges Mal und sobald die dann wieder eingepflegt sind, hat man in seinem Outlook oder wie auch immer Kalender auf dem Handy oder Laptop und so weiter, alle Termine bei uns parat. Einmal abonniert, immer auf Stand.
Das habe ich auch noch bei einem anderen Verein, wo ich Mitglied bin. Da haben wir das auch so. Da kann ich dann immer in den Kalender gucken. Das ist auch einfach, weil dann man weiß, okay, was steht jetzt donnerstags an? Und dann bist du vorbereitet. Worauf legst du den Wert bei Füchsen? Also beziehungsweise bei Keilgästen, die potenziell Füchse werden könnten?
Also no shame. Bei Agovia sagen wir immer, wir mögen keine dicken Aktiven.
Was ist denn dick? 120 Kilo oder leichtes Übergewicht?
Nein, also ohne Spaß beiseite. Natürlich der erste Eindruck, schaut man natürlich schon hin auf alles Mögliche. Aber grundsätzlich ist mir wichtig, dass das nette Kerls sind und einen Fuchsen lehnt man im Normalfall nicht ab. Also wir hatten in der Vergangenheit durchaus mal ein, zwei potenzielle Füchse, wo wir selber sagten, weil die schon bekannt waren, nee, das brauchen wir nicht, das tun wir uns nicht an. Sollte man auch. Genauso wie man sich auch von untauglichen Füchsen gerade wenn es einem nicht gut geht, sollte man sich von untauglichen Füchsen auch trennen. Aber ansonsten finde ich, sollte jeder die Chance bekommen, aktiv zu sein. Egal wie er ausschaut, egal wo er herkommt, etc. Ja, bei uns muss er halt noch katholisch sein, männlich und Student. Und dann, finde ich, kann man aus jedem jungen Burschen wirklich einen guten Fuchs machen.
Ja.
Natürlich, wenn ich mir den schnitzen müsste, ja, da hätte ich schon meine Idealvorstellung.
Ich habe da auch meine Vorstellung.
Die kann ich natürlich nicht auf jeden legen. Und daher finde ich es viel wichtiger und ehrlich gesagt auch viel befriedigender oder freudiger, wenn ich jemanden sehe, der ganz anders ankommt, wie ich mir den Fuchsen vorstelle, aber im Idealfall bei seiner Burschung dann diesem Idealbild schon deutlich näher gekommen ist. Nicht, dass wir die zwingen, aber wenn wir die durch Argumente, durch Vorbild dazu bewegen, dann haben wir doch viel mehr geleistet, als diese Blender als Rohmaterial aktiv zu machen. Weil auch das habe ich schon bemerkt, dass jemand kam, der der Vorstellung durchaus nahe kam und dann sich letztendlich als ein Blender rausstellte, wo wir uns vom rein äußerlichen blenden haben lassen. Und das kann es eben auch nicht sein.
Da pflichte ich dir komplett bei. Also meine Sache ist, ich habe da immer so eigentlich auch so eine Vorstellung von einem Korporierten halt gehabt, wie er sein sollte, der manchmal in der Realität dann auch stark von abweicht. Gerade diejenigen, die so aussehen, als wären sie die geilsten Korpus in 2 Jahren, sind meistens Blender, die halt eine Fassade aufbauen, wo nichts dahinter ist. Und dann fliegt man mit ihm im Bund auf die Schnauze, auf gut Deutsch. Ist auch bei Korpomim bei mir auch so. Ich finde total viele Bilder total lustig. Und wenn ich die hochlade, dann sind die total schlecht beliked und sonst wie. Und gerade Bilder, wo ich sage, oh, nee, die gehen ja durch die Decke.
Ja,
und das ist genau das, was ich meine mit Füchsen. Als ich damals einen Schulfreund von mir in meinem ersten Bund mitgenommen hatte, weil ein anderer abgesagt hatte, den ich gedacht hätte, der passt viel besser. Der kam da mit Tom Taylor T-Shirt, Tom Taylor Jeans, hässlichen, klobigen Turnschuhen an. Das war so ein bisschen, weil ich war so schon relativ früh der Aktive. Ich hatte bei jedem Konvent eine neue Krawatte, die ich mir gekauft habe, um sie anzuziehen. Und den Jungen haben sie am gleichen Abend aktiv gemacht. Obwohl er ein introvertierter, ruhiger Junge war, aber nach dem 5., 6. Maß, nach 05er, war das super. Und der ist bis heute aktiv.
Ja, also ein Konfilister mittlerweile bei Bodensee erzählt immer wieder, wir hatten damals Black-Tie-Party auf unserem schäbigen Verbindungshaus in Konstanz. Und da kam er ziemlich räudig daher und wurde dann vom, in Anführungszeichen, Türsteherfuchs oder Burschen abgewiesen. Und dann sei ich gekommen und hätte gesagt, nee, der Junge passt schon, der kommt rein. Und er wurde dann aktiv und ist ein super alter Herr mittlerweile. Also da muss man dann auch immer dieses Fingerspitzengefühl. Ich kann nicht erwarten, dass der junge Aktive, der junge Fuchs hier mit Anzug, mit Tralle, Polo und dem ganzen Kram daherkommt. Wenn er dann Freude dran hat, später im Laufe der Zeit, absolut, bitte, ja. Aber auch diese Leute, die so aufgesetzt, nichts Schlimmeres wie diese aufgesetzten Typen, die irgendwas darstellen wollen, aber das absolut nicht leben können. Völlig unauthentisch, lächerlich.
Ja, die bei Druckbelastung dann zusammenklappen. Ja. Aber die wird es halt immer geben.
Absolut. Überall.
Wie siehst du das denn so, wenn auch gerade, sagen wir mal, die unscheinbaren Rohdiamanten, die sich dann super entwickeln, am Ende in der Korpo-Uniform rumlaufen, obwohl es vorher nicht der Teil war? Also bist du da ein Fan von oder nicht?
Also wenn die das authentisch selber wollen und sich da nicht irgendwie in was rein zwingen lassen, natürlich bin ich ein Fan und ich trage ja selber, oben hängt die Barberjacke und alles, also ich trage das ja selber, Tag für Tag zum Teil. Auf meinem Dienstwagen sind immer die Wappen drauf von den Verbindungen. Ich habe den Wappengürtel an, auf meinem Handy die Wappenhülle. Das würden viele durchaus zu Recht als buchsig bezeichnen, aber ich nehme bei mich in Anspruch, ich lebe das auch Tag für Tag und kann dazu wirklich problemlos stehen.
Ja, ich habe auch einen Siegelring von meinem Bund mit dem Wappen drauf. Das hätte ich früher ziemlich fuchsig gefunden, aber mittlerweile finde ich es halt schön, weil ich bin halt auch, so wie du ja auch, der alleinvertretungsberechtigte Vorsitzende des Bundes, der dahinter steckt. denke ich mir, ist halt auch ein Bekenntnis halt dazu, zu diesem Lebensbund, das halt auch zu leben. Da dachte ich mir, okay, das ist jetzt der Punkt, das ist jetzt nicht so ein aufgesetzter Aktiver, sondern man sagt, okay, aber ich habe ihn ganz selten, ehrlich gesagt, auch an.
Also, ja, also Ringe finde ich nach wie vor frittig, aber das liegt an meiner Anleitung gegen jeglichen Schmuck.
Gut. Du bist ja mindestens 1 bis 2 Mal pro Woche mit Band unterwegs. Was bedeutet dieser, dir dieser sichtbare Teil der Verbindung? Auch eben, als ich dich gefragt habe, klappt das heute mit dem Termin, hast du ja ein Selfie geschickt auf der Rolltreppe und hast die Bänder schon an.
Ja, also, mein Gott, die Phrase Farbe tragen heißt Farbe bekennen, gilt natürlich. Aber im Common meiner Bodensee heißt es, von und zu Veranstaltungen ist Couleur zu tragen. Und für mich war das immer selbstverständlich. Wenn ich zu einem Couleur-Anlass gehe, und heute finde ich einen Couleur-Anlass, dann gehe ich aus dem Haus mit Bändern. Und ich finde nichts Schlimmeres, die alten Herren, die dann irgendwann ankommen bei der Kneipe und aus ihrer Aldi-Tüte dann ihre Bänder ausschütten und anziehen. Sondern ich trage das wirklich im...
Mit Rollkragenpulli
öffentlichen,
bei der Kneipe.
Naja, gut. Das
habe ich auch schon erlebt. Den habe ich mal nach Hause geschickt, einen von diesen alten.
Genau, der Generation geschuldet zu sein. Aber ich trage immer Band, wenn ich aus dem Haus gehe, und trage das dann auch, bis ich wieder zurückkomme, wenn ich bei so einem Anlass bin. Und ich habe dort relativ selten negative Erfahrungen und vor allem kein einziges Mal eine richtig negative Erfahrung gehabt, auch nicht in den etwas linkeren Stadtteilen und Städten. Also da finde ich, das gehört für mich wirklich von Anfang an, seit ich das gelernt habe bei der Bodensee damals, für mich immer dazu.
Für mich auch. Das ist so, wenn du das Band, oder bei dir sind es ja die Bänder, nicht in der Hosentasche fühlst, dann geht erstmal so ein Schockmoment durch den Körper. Das habe ich.
Absolut. Und früher war bei uns Standard, klar, hat man das Band immer am Mann gehabt, als Aktiver an der Uni überall. Und sobald 2 oder 3 in unserem Namen versammelt waren, zack, Band raus und gut war. Aber jetzt, wie gesagt, ich trage das immer noch sehr, sehr regelmäßig, sei es im Algoven-Kontext oder in anderen Dingen, so wie eben heute auch. Und entsprechend sehen die zum Teil auch aus.
Ja, außer die landen versehentlich in der Waschmaschine, das ist eine Tragödie.
Tja, das passiert bei mir nicht, weil ich keine Frau habe, die meine Sachen wäscht.
Ich wasche auch mittlerweile alles hier selber, aber das ist mir 2 Mal in meiner Karriere passiert als Verbindungsstudent. Ich hatte so richtig schön braune Bänder, wo man gesehen hat, so, wenn ich irgendwo aufgetaucht bin, die Leute haben aufs Band geguckt, die wussten, heute Abend wird's schön, wir werden viel Spaß haben. Dann landet das in der Waschmaschine und du kriegst dieses weich gewaschene Band dann raus, was wieder knallweiß ist in der Mitte und das Braun nicht mehr. Also ich habe mittlerweile, glaube ich, das 5. Band oder so. Ich habe jetzt mittlerweile so ein filiströses, ziemlich unschmutziges Band an, aber das habe ich halt auch aus Repräsentationszwecken halt, weil ich da Vorsitzender bin. Das, was du ja auch gesagt hast, da muss man ein bisschen so auf seine Reputation irgendwo auch achten. Aber ja, das gehört halt immer dazu. Du bist ja auch schon auf über 110 CV-Häusern gewesen. Gab es einen Abend, an den du dich besonders erinnerst? Vielleicht, weil er so verrückt, so lehrreich und vielleicht auch so verbindend war?
Würde ich jetzt keinen rausheben. Also ich habe mittlerweile...
Da fehlen dir doch noch 17, oder?
Naja, wir haben 126 CV-Verbindungen. Manche haben davon kein Haus. Manche sind nicht mehr aktiv. Also ich sag mal gute 10 und dann habe ich alle durch. Und
was ist denn die jüngste CV-Verbindung aktuell? Wann ist die gegründet worden?
Die Gründung sagt ja nichts über die CV-Zugehörigkeit aus. Also wir haben jetzt eine Junge aber die sind schon wieder aktiv sistiert in Siegen. Aber die haben auch meines Wissens nach noch kein Haus. Aber
wie geht denn so eine Verbindung damit um, wenn sie Nummer 126, 27 ist, wenn es dann das Hochkartell gibt, die sich damit rühmen, dass sie halt zu den ersten 10 gehören?
Wie gesagt, ich bin 3x3-stellig und verkaufe das mittlerweile als positive Sache, aber auf den Häusern. Am Anfang war das Zufall, ich war halt viel aktiv, damals schon zu aktiven Zeiten und dann später gehe seit über 10 Jahren auf die Kartellversammlungen, die natürlich immer in den großen Städten meistens stattfinden.
Ja, und in Berlin hast du doch den 800.000 View-Spot.
Auch das. Mittlerweile habe ich wirklich auch, gehe ich gezielt auf die paar wenigen, weil mein Ehrgeiz mittlerweile geweckt ist, alle CV-Häuser mindestens einmal, also ich war ja bei vielen auch oft, besucht zu haben. Und klar, diesen Post damals in Berlin bei der Kartellversammlung mit 827.000 Views von der Kartellversammlung, Zufallstreffer, ganz nett. Und das war nicht einmal ein schöner Raum.
Ja, das hat man gesehen. Aber ich glaube, das Erfolgsgeheimnis von deinem Film ist ja gerade dieses, es hat so ein bisschen so den Charakter von so einem holländischen Meister. So Bruegel zum Beispiel. Du machst diesen Panshot von links nach rechts, du hast dann die riesengroße, das große Präsidium mit allen CV-Chargierten, die dort oben die Kneipe, also diesen Kommerz schlagen, dann geht's rüber und du siehst alles. Du siehst Typen, die unfassbar gelangweilt halb auf ihrem Stuhl sitzen. Du siehst dann Leute, die voller Inbrunst mitsingen. Du siehst die Leute, die haben das schon zum 100. Mal mitgemacht. Ich glaube, das macht diesen Erfolg von diesem Video halt auch aus, weil es halt wirklich ein absolut authentisches Bild von so einer unfassbar großen Verbandsveranstaltung auch widerspiegelt.
Also diese Vorstellung, in der Tradition der holländischen Meister zu stehen, durchaus reizvoll, aber...
Ja, ich habe mich mit Paula mal länger drüber unterhalten über dieses Video. Wir haben halt überlegt, was ist gut. Paul, das war Pauls Einwand übrigens.
Ich glaube nicht, dass Paul dort qualifiziert ist, diese Sache so zu beurteilen, nur... wir haben ja auch andere Filmchen von unseren eigenen Stiftungsfesten, die auch 60.000, 70.000 Mal geguckt werden. Man hat manchmal Glück, dann wird es hochgespült, dann wird es hunderte Male kommentiert und entsprechend auch verbreitet. Und dann gelingt es eben auch mal.
Der Alltag im Semester in einer Verbindung ist voll. Planung, Gestaltung, Kommunikation. Corpo Content Lab nimmt euch genau das ab. Professionell, zuverlässig, verbindungsnah. Semesterprogramme, Couleurkarten, Einladungskarten, gestaltet wie ihr seid. Stolz, individuell, traditionsbewusst. Euer Stil, eure Farben, eure Handschrift, wir machen sie sichtbar. Webseite? Konzipiert, gehostet, gewartet, mit allem, was dazugehört. Imagefilm? Mit starken Bildern und klarer Botschaft. Magazine? Flyer? Banner, Hausschilder, auf Wunsch, druckfertig. So entsteht Identität, die wirkt. Ihr konzentriert euch auf das Wesentliche, das Verbindende. Alles individuell gestaltet, damit Tradition nicht nach gestern aussieht. Design, Kommunikation, Außendarstellung. Alles aus einer Hand, für Verbindungen gemacht. Fordert jetzt euer Infopaket an und bucht euer Kennenlerngespräch über den Link in den Shownotes. Aber wenn du jetzt so viele CV-Häuser hier getroffen hast und besucht hast, was bedeutet CV für dich? Wo ist auch vor allem diese Bandbreite? Das ist ja wirklich von uralt renommierten Bünden mit hohen Vermögen, riesengroßen Häusern bis hin zu ganz jungen Bünden, die gerade versuchen, die ersten Schritte zu halten, zu überleben und voranzukommen.
Also CV bedeutet für mich letztendlich Heimat und nicht der CV, sondern die jeweilige Verbindung. Also ich sage ja immer spöttisch, wie viele Mitglieder hat der CV?
29.000?
Nein.
26.000?
Nein, viel, viel weniger. 126. Der CV.
Ach, Verbindungen.
Wichtig.
Ich dachte, der Mitglieder. Deswegen 26.000 Bünde sind da ja nicht drin.
Der CV hat 126 Mitglieder, weil der CV keine Einzelmitglieder kennt. Man ist nicht CVer. Man ist Bodenseer, Algove, Kapitoline etc. Und natürlich, der CV durch seine Grundstruktur hat es mir in Augsburg ermöglicht, gleich wieder Sozialleben aufzuführen, Freunde oder erstmal Bekannte, später dann auch Freunde zu finden und so weiter. Und es ermöglicht er weiterhin jedem. Aber man ist nicht CVer. Man ist immer erst in seiner Verbindung beheimatet. Aber das bedeutet für mich CV. Zusammenhalt, Heimat, eine Möglichkeit. Aber der CV stellt da nur die Struktur. Aber die Verbindung als solches, die muss dann die Heimat bieten.
Ich glaube, das ist in vielen Verbänden, glaube ich, eine große Debatte. Ne? Also, dass der Verband nicht so dominierend in den Bund reinstrahlen soll. Aber ich meine, es ist auch auf der anderen Seite auch ein Identifikationsmerkmal für euch. Weil man sagt ja mal, da sind wieder CVer. Kommen, haben gleich Couleurbesuch oder man geht sie besuchen. Also ich habe ja auch einige CVer, die Zipfelbrüder von mir sind.
Naja, ich mag den CV, also wirklich. Ich bin durch Zufall auch hier im CV gelandet. Das war jetzt kein überzeugender Schritt damals, weil ich familiär völlig unvorbelastet bin. Aber irgendwann ist man CVer. Ich bin es mittlerweile ja dreifach mit Überzeugung, mit Treue, mit Hingabe. Aber eben nur mittelbar, weil ich bin primär Bodenseher, sekundär Algove, tertiär Kapitoline und damit quasi indirekt CVer.
Wie bist du denn Kapitoline geworden? Wie lange hast du dich in Rom aufgehalten? Wie oft bist du am Haus vorbeigegangen?
Mittlerweile kann ich es ja erzählen, hier auch öffentlich. Die Bandverleihung war satzungswidrig und illegal. Also als Aktiver habe ich es noch bekommen auf Lebenszeit und da sollte man eigentlich unten studiert haben, was ich nie hatte. Also ich Kandidat, Bundesbrüder war unten, habe mich auch in vielen Veranstaltungen in Deutschland dann in dem kurzen Zeitfenster blicken lassen und dann haben die Aktiven beschlossen, wir verleihen dem Kirschner das Band, was eben die Satzung eigentlich nicht vorsieht, aber egal, ich habe es bekommen vom Senior, das war danach geheilt sozusagen, weil kein Kläger, kein Richter und mittlerweile, also ich gehe jetzt im Dezember wieder runter und das ist mein 30. Mal in Rom, also ich habe es locker verdient und auch in Deutschland haben wir ja ein sehr reges Kapitolinenleben und Austausch.
Du bist ja auch nicht der erste Kapitoline, der hier in dem Podcast
ist. Ich weiß, ja. Also Kapitolinen, das ist das Schöne bei dem Bund. Man kennt sich zum Teil gar nicht, man setzt es aber auch nicht voraus, dass man sich kennt, aber man freut sich an jedem Bundesbrüder, den man sieht und das Band erkennt. Und das ist das Schöne, wirklich Kapitolina ist die perfekte Zweit- oder Drittverbindung. Man kann dort Urlaub machen, man kann runtergehen. Kapitolina ist sehr speziell, aber eine sehr, sehr wirklich formal korrekte, sehr, sehr große mittlerweile auch deutsche CV-Verbindung, eben 1000 Kilometer von der Heimat.
Also im wahrsten Sinne der Definition von Bismarck ultramontan, jenseits der Berge.
Absolut, auch wenn Bismarck das jetzt vielleicht nicht gutiert hätte, dass wir eine römische Verbindung hätten.
Das definitiv nicht. Aber das Coole ist, ich war 2018 kurz vor Silvester zum Jahr 2019 in Rom mit meiner jetzigen Frau und ich bin wirklich ungeplant dann der Kapitoliner über den Weg gelaufen.
Ja, du kriegst trotzdem kein Band.
Ich bin evangelisch, das ist glaube ich komplett raus bei mir.
Das lässt sich ändern.
Gut, dann aktivieren wir jetzt das Notfallteam. Ich gucke gerade hier, ich habe neuestens jetzt nicht mehr ausgedruckte Fragebögen, sondern ich habe das iPad vor mir. Wie heißt der nochmal, der Navarra-Brunnen oder so, wie heißt der, ne? Der direkt neben dem Kapitolinenhaus ist, also praktisch die Straße runter?
Piazza Navona.
Navona, genau, Piazza Navona. Und da bin ich nämlich auch, ich bin mit meiner Frau wir hatten ein ziemlich cooles Hotel. Dann sind wir ganz schnell beim Vatikan gewesen zu Fuß. Sind wir rüber und meinte, ja, wir müssen die Piazza Navona gucken. Und dann bin ich in dieser Straße gewesen, in dieser Gasse, die dann direkt auf das Haus zuführt. Genau. Und ich hab's dann gesehen, ich habe dann direkt die Fahne gesehen und dachte mir, was für ein unfassbar großer Zufall, dass ich in dieser Millionenstadt Rom an der Kapitolina vorbeilaufe. Und dann habe ich noch beim Klingelschild damals noch drauf geguckt, hatte noch überlegt, überrede ich meine Freundin, damals noch Freundin, dass wir jetzt mal für 5-6 Stunden ADH gehen oder nicht. Aber dann dachte ich mir, dass der Haussegen, weil wir haben auch zusammen gewohnt, schon zu dem Zeitpunkt schief hängt, wenn ich jetzt mit ihr in unserem kleinen Urlaub mit ihr auf ein Verbindungshaus in Rom gehe. Da ist der Streit groß. Ich hätte gern geklingelt, ich wäre gern reingegangen und es ist ja auch wieder ein beeindruckendes Haus. Ist das eigentlich ist das komplette Haus oder ist das eine Etage?
Die ganzen Häuser, wenn du dort stehst, gehören der deutschen Gemeinde, der Anima. Und wir haben dort eine Etage, beziehungsweise ein Stockwerk drunter ein Herrenzimmer, ein Stockwerk drunter ein Gästezimmer und dort oben eine Etage gemietet mit 5 Studentenzimmern, einem Kneipsaal, einer Küche und Chargenzimmer. Und das gehört aber der katholischen deutschen Gemeinde dort unten, wie die ganzen Blöcke in der Gegend.
Genau, das wäre hier die Via Titor Milina Ecke, Via del Teatro Passe und Via di Parione. Genau, und dann gehst du ja nämlich die Straße runter, hier die Miliano runter und dann bist du ja in der Piazza Navona.
Genau.
Ist ja auch bester Lage. Und vor allem, man ist schnell im Vatikan, das ist ja, glaube ich, für den CV auch dann auch ganz wichtig, eben mal schnell noch über die Engelsbrücke an der Engelsburg vorbei, dann runter die lange gerade Straße, also dieser Piazza Pio den 12.
Mittlerweile, also als Kapitolin kennt man den Weg. Und immer wieder schön, gerade wenn man jetzt so oft wie mich unten war, ich muss nichts mehr angucken. Also man geht runter, man weiß, wo man hinzugeht, zum Essen, zum Trinken. Immer wieder erlebt man was Neues, exklusiver Zugang, mal hier, mal da. Also wirklich, ich freue mich immer wieder auf Rom und wie gesagt, im Dezember das nächste Mal wieder.
Aber du bist ja nicht nur ADH viel unterwegs, sondern du bist ja auch im Fußballstadion Dauergast. Gibt es da Parallelen zwischen der Fankurve und Verbindungen? Also was so Loyalität, Rituale und Gemeinschaft betreffen?
Naja, ich habe seit gut über 10 Jahren Dauerkarte beim FC Augsburg, Stehblock natürlich. Und solange ich noch stehen kann, werde ich den beibehalten. Ja, mein Gott, es wird dort genauso Bier getrunken. Man trägt dort seine Farben. Und übrigens, der FC Augsburg spielt ja in den Farben meiner lieben Algovia. Mittlerweile das Heimtrikot hat ja auch das Fuchsenband sozusagen, wenn man sich es mal anguckt, über die Brust. Und das hat schon was, auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, auch wir gegen die anderen. Man kann da so viele Parallelen, wenn man denn möchte, also es ist ja auch banal, konstruieren. Aber ich mag einfach das Stadionerlebnis und für mich persönlich war es eben auch ein Zufall, beim FC Augsburg zu landen, ganz einfach. Ich mag das Stadionerlebnis und wenn ich jetzt nach Essen gegangen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern safe, Rot-Weiß-Essen-Fan. Und so kam ich
damals... Wir haben da in Düsseldorf einen ganz speziellen Spruch, den wir mit Rot-Weiß-Essen sagen, aber den werde ich jetzt nicht im Podcast sagen.
Aber so kam ich damals eben nach Augsburg und dann war klar, mein Gott, damals zweite Liga, ich gehe halt ins Stadion. Ja, dann sind sie aufgestiegen, hat nichts mit mir zu tun, aber seit ich eben dort bin, spielen wir jetzt seit 15 Jahren erste Liga und ich verbinde mittlerweile, also ich werde jetzt auch am Wochenende nach Hamburg zu St. Pauli gehen, zum Auswärtsspiel beim FC Augsburg. Und da freue ich mich jetzt auch drauf. Und das verbinde ich dann immer, Verbindung, Fußball und komme so ziemlich gut nach wie vor in Deutschland rum.
Du betreust ja, das hatten wir eben ja schon besprochen, die Social-Media-Accounts deiner Verbindungen. Du hast ja auch viel Reichweite aufgebaut. Was bedeutet das für dich? Traditionspflege im Digitalen oder neue Form von Aktivitas?
Mein Gott, letztendlich sowohl als auch. Also ich habe damals den Insta-Account bei Algovia aufgemacht, als ich zum Velichter Senior vor, wie gesagt, 8-9 Jahren gewählt wurde. Und seitdem betreue ich den ununterbrochen. Und ich behaupte mal, es gibt keine Verbindung, die mehr Beiträge hat, die mehr Follower hat und die eine größere permanente Reichweite generiert als Verbindung.
Ja. Jetzt gucke ich mal, was bei euch die Reichweite ist.
Und von dem her gesehen ist wichtig, nach außen eine digitale Visitenkarte zu haben. Also wir haben auch schon über Social Media den einen oder anderen Fuchs gewonnen. Das funktioniert durchaus, das ist kein Selbstläufer. Wir bewerben auch immer wieder irgendwelche Veranstaltungen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Aber ich will halt auch nach innen wirken. Also es passiert, wenn die Aktiven unterwegs sind, dann sagen sie im Nachgang, sie werden, egal wo sie sind, meistens auf 2 Dinge angesprochen. Ja, auf Social Media von Algovia und zum Teil aber auch auf den Philister Senior. Und das ist mir neulich auch passiert, da war ich mit einem Karteller in Hannover bummeln und an dem Abend 5-6 Mal, also wir waren außerhalb vom CV bummeln, und an dem Abend 5-6 Mal angesprochen worden, ach, ich kenne dich doch von Social Media und so weiter.
Ja. Du bist ja auch sehr präsent. Also ich habe dich auch ziemlich oft wahrgenommen, weil Mein Wohlfühlort ist ja die KV Soevia Berlin.
Ja.
Seitdem ich mal 4 Wochen auf dem Haus wohnen durfte und da auch einige lebenslange Freunde auch gefunden habe. Und ich dich dann da gesehen habe, das war das erste Mal, wo ich dich wahrgenommen habe, weil ich plötzlich angefangen habe, Moment, den habe ich doch schon auf anderen Bildern gesehen. Da habe ich direkt den Jan Lemm angeschrieben. Ich so, wer ist das denn? Ja, und dann.
Ja. Es ist eben, wenn man so ein Leben pflegt, das ich nicht als vorbildlich bezeichnen würde und auch keinem rate, aber. Dann kommen halt solche Dinge zustande. Aber wie gesagt, dieses Social Media, auch da gilt, man muss es machen, man muss es vor allem kontinuierlich pflegen. Und ich beobachte es dadurch, dass ich das seit 8-9 Jahren pflege.
Also ihr habt 2461 Follower, das ist schon ordentlich.
Sag ich ja. Ne? Gibt es immer wieder Verbindungen, die mal ein paar Monate, ein paar Wochen Aktivität entfalten, aber danach nicht mehr. Und es gibt kaum eine Verbindung, die das eben über Jahre tut. Und Die Follower ist das eine, das bringt ja nichts, wenn ich nicht permanent die Beiträge mache. Und auch da sind wir wahrscheinlich meilenweit, was die Anzahl der Beiträge anbelangt, im Verhältnis eben zu der Vergleichsgruppe.
Ihr habt 1346 Beiträge gemacht.
Ja, eben.
Sehr gut.
Sind wir einfach relativ gut. Ne? Und ich neige manchmal dazu, mich selber zu loben. Aber hier geht es nun wirklich mit einer begründbaren Basis.
Ich habe gerade eine Idee, weil ich dann nicht irgendwas schon ein bisschen Alkohol im Blut habe. Ich mache hier immer die Social Media Keilseminare, ja, ne? Die Workshops. Ich will jetzt auch keinen verkaufen, aber ich glaube, ihr habt dieses Jahr den gerade eingeführten Social Media Preis der Verbindung gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Danke, den nehme ich gerne entgegen.
Prost. Ich mache dann noch ein Zertifikat fertig. Das kriegt ihr dann zugesteckt. Das gibt es ab jetzt jedes Jahr dann.
Also, nee, aber genau solche Dinge muss man ja machen. Also ich beobachte da in den letzten Monaten durchaus auch dank deiner Initiative von Verbindungen wieder eine Aktivität, eine Originalität auch. Das sind nicht nur die du gemanagt hast, sondern auch andere. Ich meine, du verkaufst ja nichts anderes wie Dinge, was jeder weiß. Aber was ich sagte, man muss es nur machen. Man braucht diesen Impuls, natürlich auch ein gewisses Handwerkszeug, okay, aber letztendlich, man muss Dinge machen. Und jeder weiß, was ich tun muss, um ein attraktives Programm zu haben, um eine attraktive Social-Media-Präsenz zu machen. Nur keiner hat Bock drauf. Und das kann ich auch nicht in einem Seminar vermitteln, jemanden zu finden, der Bock drauf hat, die Vermietung zu machen, das Programm zu machen, die Social-Media-Präsenz zu machen.
Genau.
Und da kann so ein Seminar einen Impuls geben, wie macht man es? Aber wenn sich keiner findet, der es macht, bringt das alles nichts.
Aber das ist genau das, was ich am Ende immer von jedem Workshop sage. Also wenn wir diesen Social Media Kai Workshop fertig haben, ist, es gibt drei Säulen, die wichtig sind. Das eine ist regelmäßig posten, einen Redaktionsplan haben und das dritte ist Community Management, dass man auf die Kommentare reagiert, wenn da jemand was schreibt, wenn jemand DM schreibt, dass das nicht so verwaiste Posts sind. Und dann ist schon ein Großteil der Miete damit gemacht. Und das, was ihr macht zum Beispiel, was ich halt richtig cool finde, also ihr seid auch für mich auch immer im Workshop ein Vorbild.
Danke.
Also wir gehen auch immer im Workshop auf eure Seite.
Danke.
Weil ihr da schon eigentlich praktisch alles umgesetzt habt, was wichtig ist. Vor allem diese Konstanz, die ihr da gemacht habt. Dass ihr da wirklich hier schon 1.500 Posts halt gemacht habt. Das ist, also die zweite Verbindung, die ich kenne, die noch mehr hat, das ist meine Seite, die Corpo-Meme-Seite.
Ja.
Das ist ein ganz großes Lob da auch an dich, dass du da so viel Energie und Aufwand reinsteckst zum Wohl deiner Verbindung, dass du dieses Social-Media-Game, was wir ja alle auch irgendwie jetzt langsam mal anfangen zu spielen, wo es eigentlich schon fast zu spät ist, dass du das von Anfang an durchgezogen hast und da hast du wirklich eine sehr, sehr tolle Arbeit gemacht. Also
ja, und ich muss sagen, das wirkt eben auch nach innen, weil die Jungs, aktive wie auch alte Herren, wenn die irgendwo hinkommen und werden darauf angesprochen, dann kriegen die ja zurückgespiegelt, ihr seid in einem ordentlichen Bund. Und das stärkt ja einen selber auch. Also die Zielgruppe des unbedarften Thomas oder wie du den immer skizzierst. Ja, schön und gut, wenn wir den mal treffen, aber wir treffen unsere Peer Group und da sind wir ziemlich gut. Und wir spiegeln auf uns selber zurück, oh, wir sind in einem geilen Club. Und das ist auch wichtig.
Ja, aber das macht ja auch gut, weil ihr seid ja von Anfang an auch die Schiene gefahren, Gesichter zeigen. Und was ich bei deinen Beiträgen halt auch gut finde, ist halt, ihr bringt halt auch vor allem die Emotionen halt auch rüber. Den Spaß, den die Leute in dem Moment haben, diesen Mehrwert, der da drin ist, diese Authentizität in dieser Gruppe, ein Teil davon zu sein und halt auch die beste Zeit ihres Lebens halt zu erleben.
Genau, also das muss sein. Also Gesicht zeigen war nie ein Problem. Also ich habe in den ganzen Jahren, die ich dort betreue, auch bei Bodensee mache ich das ja seit sehr langer Zeit, ich habe 2-3 Posts wegnehmen müssen, aber das waren nie Bundesbrüder, sondern das waren irgendwelche Bekannte, die nicht wollten. Und da wollte ich auch nicht debattieren, ich habe die einfach gelöscht. Aber die Bundesbrüder haben da wirklich kein Problem, Gesicht und eben, wie ich immer sage, Farbe zu bekennen.
Also
und das ist
da,
gut.
Ich habe da auch beruflich aus meiner Erfahrung noch nie Nachteile gehabt. Also die Sache ist, die sich dann von dir abwenden, wenn sie erfahren, dass du Verbindungsstudent bist. Das sind keine Freunde und keine wirklich ehrlichen Kollegen. Das sind auch keine, die einen fördern oder einen voranbringen, sondern das sind halt Leute, die einem im Weg stehen würden. Umso besser ist es da auch. Und Das macht auch den Bund attraktiver. Also die Aktiven müssen aber auch vorzeigbar sein, damit man mit denen halt.
Genau, also wir haben natürlich, wie gesagt, Propaganda auch hier. Ich bin da eben Gott sei Dank gesegnet mit Aktiven, die, oder auch mit alten Herren, ich schließe mich da ein, die man durchaus nicht nur fürs Radio, sondern eben auch für den Fernseher verwenden kann.
Ja, das ist viel wert. Und vor allem, weil Veranstaltungen viel Mädchen halt dabei haben, ne? Das ist halt auch ein guter Magnet.
Da haben wir noch ein bisschen Ausbaupotenzial, aber wir arbeiten dran.
Du hast ja bei dir im Bund auch etwas Außergewöhnliches weiteres eingeführt, und zwar das Synchron Cooking. Was ist das?
Ja, das kam aus der Not heraus. Also ich hatte mit einem Bundesbruder zweimal auf dem Agoven-Verbindungshaus ein großes Menü gekocht. Also einmal für 30, einmal für über 40 Leute, so 6-7 Gänge, wirklich sehr aufwendig. Und das dritte war auch schon terminiert, Menüstand, Einladungen waren da und alles. Und dann kamen eben die staatlichen Zwangsmaßnahmen und es wurde uns verwehrt, eben das so offiziell zu machen. Und dann kam ja diese ganze Sache auf, dass man online Veranstaltungen macht, und dachte, okay, in dieser Form geht es nicht, also was machen wir? Und dann gab es ja auch diverse Vorbilder, und dann habe ich gesagt, okay, wir machen dann Online-Cooking. Ja, live, synchron, Cooking und Vulgometre kam dann auch schon vor, aber danach safe für mich. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache ein anderes Konzept. Nicht aufwendiges Menü, nicht spezielle Zutaten, nicht Zubereitungsmethoden, sondern wir kochen 3 Gänge mit Zutaten, die sich jeder leisten, jeder besorgen und jeder kochen kann. In jeder Studentenbutze für die WG, für die Familie, für die Freundin, für wen auch immer. Und es gab dann im Vorfeld eine Zutatenliste, keine Rezepte und keiner wusste, was wir kochen. Nur 3 Gänge, ihr könnt es alle mitmachen und besorgt einfach die Sachen, und dann führe ich da durch. Das hat super funktioniert. Wir sind mittlerweile in der am 28.12., jeder kann sich gerne melden, der Interesse hat, machen wir dann die 9. Auflage. Und wir hatten also die letzten Male immer so zwischen 40 und 50 teilnehmende Küchen im Schnitt mit 4 Leuten. Das heißt, wir erreichen fast 200 Menschen, Esser, die da mitmachen. Und das ist mehr, als ich bei einem Stiftungsfest erreiche. Und das mit so einem Low-Level-Online-Format, das kommt super an. Und da sind, wenn wir es jetzt die letzten Jahre immer so zwischen Weihnachten und Neujahr gemacht haben, da kochen die Füchse, die Aktiven, zum Teil für ihre Familie, aber andere wiederum im Verbindungshaus, für die Freundin, ein romantisches Dinner, andere sind im Urlaub und machen eine Männersaufveranstaltung da draus. Also super einfach, super simpel. Wir haben da einen Teilnehmerkreis, die schon von Tag 1 sozusagen dabei sind. Und das macht einfach Freude. Und mir macht es ehrlich gesagt mehr Spaß, online so viele Leute zu erreichen, als für 30, 40 Leute mit Riesenaufwand auf dem Verbindungshaus live zu sein. Weil die Leute sind ja vor Ort auch nicht alleine, sondern in Gesellschaft. Und somit ermöglichen wir eben 40, 50, in der Spitze waren es mal, glaube ich, 65 verschiedene Küchen, die da zusammengefunden sind und was sich dieses dreigängige Menü gekocht haben. Super. Und ich wurde vielfach im Nachgang gefragt, ach, schick mir die Rezepte, das war so gut, und ich mache das wieder für die Freundin, für die Familie, für wen auch immer. Und das ist ja auch noch so ein bisschen dieser erzieherische Punkt. Denn den Aktiven einfach ein paar Gerichte, na, wo ich beeindrucken kann, vorbereiten kann, an die Hand zu geben, und super, boah, ich kann die Freundin beeindrucken mit einem dreigängigen Menü, ohne dass ich da jetzt viel machen muss.
Da gibt es ja auch so ein Meme, wie ich es schaffe, die Leute in meinem Umfeld zu beeindrucken, dass sie sich fragen, wo hast du dieses Kochen gelernt? Mhm. Und die 4 Grundrezepte sind einfach Knoblauch, Zwiebeln, Olivenöl und Tomaten in der Regel.
Avocado fehlt bei uns meistens nicht, aber mit Knoblauch sind wir gut dabei, ja.
Wie wählst du die Rezepte aus?
Ja, das ist, das, das Hauptproblem, muss ich echt sagen, weil ich ja nichts vorbereiten kann. Es wird immer alles live vor Ort geschnippelt, gekocht. Also das heißt, Schmorgerichte sind raus, Vorbereitungen sind raus, irgendwelche Sachen, die lange gekühlt werden müssen, sind raus.
Also kein Kochstudio-Effekt. Ich habe da was vorbereitet, ich habe schon 45
absolut
Minuten.
Absolut nicht, weil jeder muss es mit einfachsten Methoden und einfachen Materialien und einfach zu kaufenden Zutaten, auch einfach zu bezahlenden Zutaten machen. Und da gibt es eben kein Sous-Vide, Shishi, sondern wir kochen ganz einfache Sachen. Und das ist für mich die größte Herausforderung, das immer wieder so rauszusuchen. Und dann läuft es. Und wir trinken traditionell mehrere Negronis für Profis nebenher, sodass der Kochflow ganz gut vorwärts geht.
Der Negroni ist auch sehr lecker.
Ja, für
also
Profis.
Neben Aperol, das sind meine beiden Lieblings-italienischen Cocktails. Können wir gleich noch machen. Ich habe noch alles für Aperol hier.
Ich bin für Negroni gar nicht zu haben.
Aperol habe ich. Negroni habe ich nicht, weil ich habe keinen Wermut.
Ja, dann nehme ich halt den.
Okay, na gut. Aber nur heute.
Ja gut, also als Algove bin ich ja Schwabe und somit kann ich einem gratis angebotenen Trink nicht widerstehen.
Na gut. Wenn du dir die jungen Bundesbrüder heute anschaust, was unterscheidet sie von deiner eigenen Aktivitas und was bleibt trotz aller Unterschiede gleich?
Ja, das ist so eine Standardfrage. Also ich glaube, so viel unterscheidet sich nicht. Also die grobe gesellschaftliche Prägung ist natürlich eine andere. Also damals, wir waren alle gedient. Wir waren alle in Vereinen engagiert, ich hatte Glück, in einem zweistelligen Fuchsenstall zum Teil aktiv zu sein bei der Bodensee damals. Und bis auf einen Untauglichen haben alle anderen 10 gedient in der ganzen Bandbreite.
Aber der ist gegangen worden dann auch.
Nein, der ist jetzt Philister Senior in Ulm, Grüße raus.
ich bin auch T5 gewesen.
Ja, es muss dir nicht peinlich sein, aber wie gesagt, und wir waren überall aktiv. Feuerwehr, Ministranten und so weiter. Und heute erlebe ich eben, über Steen braucht man gar nicht mehr reden, über diese Vereinsprägung ist auch weniger geworden. Also für uns war es ganz normal, Dienstag Stammtisch, Mittwoch Fuchsenstunde. Ohne Wenn und Aber, ohne Hinterfragen, Termine sind fix. Und wir waren es gewohnt hinzugehen. Heute muss man mit den Aktiven, ja, wir machen jetzt die Fuchsenstunde aus und mal hier, mal da, diese gewisse Unverbindlichkeit ist, glaube ich, schon mehr geworden. Aber dieses ganze Gejammer hilft ja nichts. Es sind nach wie vor wirklich patente, ordentliche Jungs, Jahr für Jahr, die wir dort haben. Und ich habe immer wieder so gedacht, ach, weil ich zu alt, habe ich den Zugang nicht mehr. Nee, das liegt nicht an dem Alter oder an dem Altersgap, der sich dann mehr und mehr auftut, sondern das lag zum Teil an den Leuten, die waren halt nicht für uns geschaffen. Aber die da sind, also mit denen kann ich mich, finde ich, nach wie vor genauso unterhalten. Natürlich andere Bindung untereinander. Aber das ist jetzt auch nicht dieses Gejammer über diese verweichlichte Generation XYZ und Millenniums und Zuma. Das ist Bullshit aus meiner Sicht. Das sind alles ordentliche Jungs eben, weil wir keine Mädchen aufnehmen. Aber mit denen man arbeiten kann. Und wer da Bock drauf hat, der kann ein richtig schneidiger Couleurstudent werden, nach wie vor.
Das unterschreibe ich dir sofort. Wenn du jetzt zurückblickst, welcher Moment im Verbindungsleben war denn für dich der emotionalste?
Naja gut, da gab es viele, aber ich glaube so die Birschung denke ich noch ganz gerne zurück. Ich glaube, somit die stolzesten Momente für mich waren, wenn man als Senior vorne steht, den Commerce-Leiter, also ich war bei Bodensee Senior, ich war bei Algovia eben dann spätberufener Senior. Bei Bodensee waren damals auch meine Eltern, mein Bruder da. Finde ich auch eine gute Tradition, die ich immer wieder auch im Nachgang bei allen Verbindungen gesehen habe, dass die Eltern, auch wenn sie nichts mit Verbindung zu tun haben, dass die Familie kommt und sieht, was der Junge macht. Und dann werden sie alle gelobt, weil im Normalfall macht man es ja halbwegs ordentlich. Und dann ist es für die Eltern auch was Tolles zu sehen, das sind alles vernünftige Leute im vernünftigen Umfeld und der Sohn macht's gut und sie sind dann stolz drauf, wenn sowas passiert. Aber auch so als Philister Senior kamen solche Dinge, wenn man gerade so ein Jugendstiftungsfest organisiert und dann 6, 7 Philister Urkunden verteilen kann, dem Bischof das Band verleihen kann und solche Sachen. Also da gibt es nach wie vor, oder bei der Kartellversammlung zu chargieren. Also ich habe vor allem meine 3 Verbindungen bei der Kartellversammlung mal chargiert, selbst für Capitolina. Und das waren bis heute stolze Momente, wenn man dann einchargiert vor tausenden Leuten in so einen riesen CV-Commerce und dort vorne sitzt. Also das bereue ich, dass ich, seit ich eben Altarvorsitzender bin, chargiere ich nicht mehr.
Du hast ja auch dementsprechend, wie du es ja schon gerade angesprochen hast, viele Ämter, Bänder und Ehrenämter, beziehungsweise Ehrenbänder, also ein Ehrenband gesammelt. Was treibt dich denn immer noch an?
Naja, ich habe, es hält jung. Also ich fühle mich nicht alt, aber...
Bist ja auch nicht alt.
Ja, mittlerweile gehe ich dann trotzdem realistisch betrachtet auf die 50 zu, aber... Es macht wirklich Freude. Man bekommt so viel zurück, wenn man viel gibt. Der überwiegende Freundesbekanntenkreis besteht aus Bundes- und Kartellbrüdern und den halte ich für relativ stabil. Und das macht wirklich Freude. Da bin ich wirklich nach wie vor gerne dabei.
Also was mich antreibt, ist immer der, auf den Kern gebracht, der Lebensbund. Also Dieses Jung und Alt kommt zusammen.
Und ich habe
noch fühlen uns unabhängig von unserem Alter als Bundesbrüder.
Und ich habe noch ein Ziel bei Argovia. Das darf ich natürlich hier so nicht verraten, aber ich tue es trotzdem. wir haben ein tolles Verbindungshaus, wir sind eine tolle Verbindung, aber wir haben keinen Tresen. Und das ist so mein Ziel, was mich noch zum Teil spaßhaft natürlich antreibt, zu sagen, wir brauchen da auch noch einen Tresen, eine Bar. Aber ansonsten wirklich gibt es immer noch was zu tun und ich werde das auch nicht ewig machen. Das finde ich auch ganz wichtig. Also da bin ich auch geprägt durch manche Vorbilder negativer Art. Man muss irgendwann auch mal wissen, wann man zu alt ist, wann man den Zugang nicht mehr hat, wenn man es zu lang macht, wenn man zu intolerant wird, dass man es auch aufgibt, diese Ämter. Also ich bin nicht auf Lebenszeit gewählt, ich werde alle 3 Jahre gewählt und nächstes Jahr ist eine Wahl. Mal schauen, ob ich noch will, ob die mich noch wollen und wir dann gegebenenfalls zusammenfinden. Aber irgendwann muss ich halt sagen, okay, soll jemand anders machen und nicht mehr ich, dann gibt es vielleicht andere Dinge, wo man sich einbringen kann im Heimverein oder einfach nur so als weiser, dann wirklich älterer, alter Herr. Aber ich brauche das Amt nicht. Und mal gucken, was da die Zukunft noch bringt.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München, und besonders stark in NRW bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage. Stell dir vor, ein junger Fuchs hört heute zu. Was würdest du ihm mitgeben für sein Verbindungsleben? Ein Rat, den du gern früher bekommen hättest?
Sei aktiv. Also man kann aktiv sein oder aktiv sein. Und ich war aktiv. Also was will ich damit sagen? Man kann sich so ein bisschen durchmogeln, 1, 2 Chargen machen und damit genügend. Oder man geht wirklich engagiert in die Verbindung, macht vielleicht mehr, als man braucht. Man geht zum Chargieren, man fährt durch Deutschland, wird ja alles bezahlt. Man lernt Leute kennen, Städte kennen, Freundschaften entstehen. Und man kann auf die Akademien gehen, die wir ja auch andere Verbände haben. Und wenn man das wirklich nutzt, dann kann ich als junger Mensch absolut in Deutschland rumkommen, so viel aufsaugen, so viel kennenlernen und das zu nutzen für einen kleinen Geldbeutel und diese Horizonterweiterung wirklich jedem ans Herz zu legen, der schon Fuchs ist und der nicht Fuchs ist, also dem normalen Finken, ja, dem würde ich sagen, werde aktiv, egal welcher Verband oder es gibt ja auch verbandsfreie paar wenige ordentliche Verbindungen, aber geh rein, ja, und dann, wenn du drinnen bist, sei aktiv und zwar richtig aktiv und es gibt dir so viel zurück und diese ganzen Soft Skills, was wir ja vorhin schon skizziert haben, das Auftreten, die Soft Skills, die Charakterschulung, ja, diese Sache, das gibt einem so viel für den späteren Lebensweg, das kannst du nicht bezahlen und ich habe diese Freundschaften, die ins Private mittlerweile wirken. Also ich erlebe das bei so vielen Bundesbrüdern, dass die Paten von den Kindern Bundesbrüder sind, dass die Trauzeugen Bundesbrüder sind, dass bei uns natürlich meistens der Traupriester Bundesbruder ist und so weiter.
Ja. Ich durfte gerade dieses Jahr die freie Trauung von meinem Leibfuchsen führen. Genau das, was du da beschreibst.
Es ist sehr unkatholisch, aber auch vom Prinzip her genau das Gleiche. Wenn auch natürlich kein Sakrament, aber ist okay.
Die haben ja vorher die Bismarck-Ehe, sind die ja eingegangen im Standesamt. Ja. Aber das ist ja das, was du meinst, weißt du, dieses Familiäre, dieses Verschworene, dieses Enge, genau. Dieses Vertrauen, was einem da entgegengebracht wird, dass ich also diese symbolische Hochzeiten am Ende noch machen darf.
Bis heute und das, dieser eng zusammengeschweißte Lebensbund und der wirkt bis heute und ich kann mir nicht vorstellen, dass meine engeren Bundesbrüder, dass da irgendwas auch die nächsten Jahrzehnte, also ich kriege nächstes Semester mein 50-Semester-Band und dass uns das die nächsten Jahre, Jahrzehnte trennt. Und wir haben da so einen guten Zusammenhalt zum Teil. Also wir treffen uns mit so ein paar alten Herren jetzt in Rüdesheim im nächsten Oktober, mal ein Altherren aktiven Wochenende letztendlich. Ja, ein Wochenende, ja, wenig Kultur, mehr Wein und Bier. Und das hat sich bis heute gehalten. Wirklich ein Zusammenhalt.
Das ist das Wichtigste. Diese Gruppengemeinschaft.
Genau, also sage ich dem jungen Fuchsen, wird richtig aktiv.
Und ich würde noch sagen, sei authentisch dabei.
Absolut, also nicht aufgesetzt. Nichts Schlimmeres wie diese aufgesetzte, peinliche, weil das ist dann eben diese Grenzlinie zwischen Buchsigkeit, das ich durchaus positiv finde, wenn man es verkörpert, und der Frittigkeit, wenn ich halt keine Substanz dahinter habe.
Ja, dann mal den Ball flach halten.
Genau. Und die online, die ganz großen Nummern sind, aber wenn man die dann zum Teil persönlich sieht, boah, wie schmal. Sowas gibt es leider eben auch in unseren Kreisen.
Ja, Dietrich, das war doch wirklich ein schönes Schlusswort von dir. Danke, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast, hier ins Studio zu kommen. Es war ein schöner Talk mit dir. Ihr da draußen, geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Bevor wir die Folge für heute schließen, noch ein persönliches Wort. Warum hören wir Podcasts? Weil wir nach Geschichten suchen, die uns bewegen, nach Gedanken, die uns weiterbringen und nach Menschen, die uns verstehen. Laberlümmel, der Corpo-Talk, ist mehr als ein Podcast. Er ist der Anfang einer Bewegung. Wir Kooperierte, die etwas verändern wollen. Die wissen, die Welt da draußen versteht uns oft nicht, aber hier tun wir es. Und wenn du mehr willst, mehr Tiefe, mehr Austausch, mehr wir, dann werde Teil unserer Community auf Patreon. Kein Algorithmus, kein Lärm, nur echter Dialog. Dort erwarten dich exklusive Inhalte, Videointerviews und der direkte Austausch mit uns Hosts und den engagiertesten Hörerinnen und Hörern. Wenn du glaubst, dass Gemeinschaft heute wichtiger ist denn je, dann komm zu uns. Den Link findest du in den Shownotes. So Leute, macht es gut. Dreaming after you. Loving you is my problem.